Was macht eigentlich Stevino? Dieser Typ von früher, der Ellie Mania gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat. Du willst es wissen, Mann, pass auf, ich sag dir was. Er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal. Ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. Ich scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Stevino Talks.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ja, ihr Lieben, wir haben wieder beim Herrenspielzimmer ein bisschen das Problem gehabt, dass wir ja mal donnerstags um 21 Uhr aufnehmen. Und gestern war Leo da. Ich verbringe aktuell wirklich jede freie Minute mit meinem Sohn. Ich glaube, letzte Woche 6 von 7 Tagen. Dazu sind die Sommerferien ja auch da, ne, denke ich. Und Dennis konnte heute nicht. Der hat einen neuen Job, hat jetzt in einer Agentur, in einem Influencer-Marketing-Agentur und arbeitet sich, glaube ich, den Popo ab. Ich habe immer so ein bisschen Angst um ihn. Work-Life-Balance und so weiter. Er hätte heute erst ab 21.30 Uhr gekonnt und da spielt halt Spanien gegen Belgien. Das wollte ich gerne gucken. Und wir haben natürlich auch wieder so kurzfristig keinen Gast bekommen. Jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, ich mache diese Woche Stevino Talks. Das ist ja kein Problem, damit ihr jede Woche euren Podcast habt mit dem guten alten Stevino. Und nächste Woche hat Jan Tyson endlich zugesagt. Ich habe ihn endlich erreicht. Der ist wahrscheinlich auch im Stress wegen seinem Game. Und das heißt, nächste Woche Jan Tyson. Ich habe auch Onkel Balu angeschrieben. Der hat, glaube ich, auch Bereitschaft signalisiert. Mal gucken, ob das klappt. Nicht, dass ihr euch darauf freut und das wird dann nichts. Und daher, ja, sorry, diese Woche kein Herrenspielzimmer, dafür Stevino Talks. Nächste Woche dann Herrenspielzimmer mit Jan Tyson. Und dann schauen wir mal weiter. Ihr Lieben, ich habe Sommerferien. Und die waren auch dringend nötig. Bin ein bisschen auf den Zahnfleisch gegangen am Ende des Schuljahres. Und hatte wieder das eine oder andere Up and Down. Ist momentan wie verhext. Ich habe eine juristische Auseinandersetzung nach der anderen. Über die meisten darf ich nicht sprechen und einen noch mit meinem Ex-Vermieter aus Tangenstedt wegen dem Haus, der will irgendwas ersetzt haben und da muss ein Gutachter gefunden werden und das zieht sich und zieht sich und ja, dann noch 2 andere Sachen, wo ich irgendwie einen Anwalt konsultieren muss und ich hab, ja, wenn man eh schon so wenig Kraft hat und aus dem Zahnfleisch geht aufgrund meiner Krankheit, es ist halt umso schwieriger, damit umzugehen, ne? Es ruiniert mir so ein bisschen meine Sommerferien, weil es mich einfach runterzieht, wenn du ständig irgendwelche Auseinandersetzungen hast und du denkst halt auch irgendwie, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen und du denkst halt, lass mich doch bitte alle in Ruhe, ich hab doch niemandem irgendwas getan, wo ist denn das Problem? Aber so ist es nun mal, so ist es nun mal, da muss ich jetzt durch und ich versuche mich so gut wie möglich abzulenken und wie gesagt, viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, das klappt mir auch ganz gut. Mein Sohn ist mein absoluter Jungbrunnen, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, dann geht's mir einfach gut. Das ist, ich bin so froh, dass ich ihn hab. Und ja, von daher, er hat auch diese Woche bei mir gepennt. 2 Tage und das war es alles schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid wie ich, wenn ihr von eurem Partner getrennt seid und euer Kind besucht euch oft oder regelmäßig. Ich kann immer nicht schlafen, wenn Leo bei mir schläft. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin so jemand, der, wenn er schläft, so seinen Platz und seine Ruhe braucht. Weiß ich nicht, woran das liegt. Das ist einfach so. Und mein kleiner Leo ist wie so ein Magnet. Das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Dem ist egal, wo ich liege auf dem Bett, auf der Seite des Bettes. Er kommt aber angesaust. Und klettert dann halb auf mich drauf. Und ich schlafe dann einfach nicht so besonders gut. Und dann bin ich am nächsten Tag total müde und gerädert. Aber ja, das sind natürlich Sachen, die man gerne in Kauf nimmt. Aber ja, wenig Schlaf ist natürlich immer so eine Sache, ne? Prost, ihr Lieben. Ich trinke meine Paulaner Spezi. Und versuche, die Sommerferien zu genießen. Ich habe viele Sachen auf dem Schirm, die ich machen muss. Es ist in den letzten Monaten super viel liegen geblieben. Irgendwie sei es Steuersachen, sei es so Sachen wie irgendwie Arztrechnungen einreichen für die private Krankenkasse. Und dann habe ich meinem Schulleiter versprochen, dass ich dieses Jahr wieder ein Schulvideo mache. Und habe auch wirklich auch in meiner Freizeit viel gefilmt, viele Schüler für ein schönes, stimmiges Video und ja, da muss ich ehrlich sagen, bin ich bisher auch noch nicht zugekommen. Will das aber noch machen, werde zumindest versuchen und merke aber, wie ich das so ein bisschen vor mich hinschiebe, weil ich mir halt so denke, ja, ja, jetzt hast du mal Ferien und machst trotzdem noch irgendwas für die Schule intensiver. Und ja, ich habe ja Lust drauf und so ist es ja nicht. Und ich habe es meinem Chef auch versprochen. Aber ich kann mich dazu momentan noch gar nicht aufraffen. Ich hoffe mal, das wird noch was. Aber ich, ja, wenn nicht, ist glaube ich auch nicht schlimm. Aber ja, ich habe es ihm versprochen und ich halte meine Versprechen in der Regel und versuche dann wirklich auf was Gutes abzuliefern. Und ich bin mir sicher, dass das Ergebnis auch schön werden wird. Und ich liebe das ja einfach, solche Videos zu machen. Es ist jetzt die dritte Schule, wo ich so ein Video mache. Und es gab immer ganz viel Liebe und Feedback, wenn das dann fertig war. Und alle haben das immer sehr gefeiert. Ja, ansonsten Sommerferien, das heißt, keine Ahnung, Leo und ich machen viele verrückte Dinge. Unter anderem mein Balkon ist so ein bisschen zu einem lebenden Gewächshaus geworden. Leo hat sich gewünscht, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, aber Leo hat sich gewünscht, dass wir Haselnüsse da ja leben lassen. So. Und die kriegst du ja für ein Apfel und ein Ei, so ein Haselnussstrauch bei eBay. Wie übrigens, also das unterschätzt man, glaube ich, auch, ne? Wie viele Sträucher und so. Ich weiß auch nicht, warum die da so günstig angeboten werden. Ich habe da bisher immer nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe auch damals meine Weintraube, ihr wisst ja noch, wie die in Schesel komplett eskaliert ist, durch den kompletten Garten. Und ich jedes Jahr so eine mega Ernte hatte. Habe ich auch über eBay bestellt. Und jetzt habe ich zwei Haselnusssträucher da gekauft und die kamen ohne Topf. Das war mich völlig irritiert. Wahrscheinlich sind sie irgendwo ausgebuddelt worden. Aber warum man die noch nicht mal eben in den Topf machen kann, keine Ahnung. Das heißt, Leo und ich werden jetzt am Wochenende losziehen und Töpfe kaufen und die schön einpflanzen, richtig. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Ergebnisse geben. Ich habe extra recherchiert irgendwie, was sich so auf dem Balkon von der Sorte her am besten anbietet. Da gibt es extra solche Sorten, die nicht so hoch wachsen, diese Sträucher, und genau sich dafür eignen. Und dann stand bei ChatGPT auch, dass man zwei verschiedene nehmen soll, damit die sich gegenseitig bestäuben und die Ernte größer ist, yada yada. Und ja, die sind jetzt gestern gekommen. Leo hat sich wie ein Dings gefreut. Und jetzt werden wir die morgen einpflanzen. Ansonsten, mein Balkon liegt echt, ich weiß gar nicht zu welcher Seite, aber der kriegt ordentlich Sonne jeden Tag. Und das heißt, da wächst alles richtig gut. Also wir haben richtig viele Blaubeeren. Erinnert euch ja noch an die Kübel, die wir mitgebracht haben, oder die ich mitgebracht habe aus Tangstedt. Die sind sehr, sehr groß. Das heißt, wir haben eine mega Blaubeeren-Ernte. Ich habe so ein Mini-Hochbeet mit Erdbeeren. Da haben wir schon fleißig Erdbeeren gegessen. Dann habe ich ein größeres Hochbeet mit wilder Minze. Und habe ich ja schon mal, glaube ich, erzählt, ne? Die ist so ganz weich, die ist so lecker. Ich trinke die eigentlich zu, also ich baller, das eskaliert wie Unkraut, das Zeug, deshalb habe ich auch ein größeres Hochbeet dafür. Also zu allem, was ich trinke, nehme ich eigentlich so ein Blatt von dieser Minze, weil das so einen herrlichen Geschmack hat. Und es schmeckt halt nicht wie so eine normale Minze, so hart, sondern die ist so ganz weich. Und ich weiß nicht, ob es jetzt eklig klingt auf den ersten Blick, aber ich trinke zum Beispiel meine Cola. Jetzt werdet ihr sagen, Cola, Krömer, seit wann trinkst du wieder Koffein? Nee, hab ich, glaube ich, schon letzte Ausgabe erzählt schon. Ich trinke ja diese Cola ohne Koffein und ohne Zucker, die ist echt lecker. Und ich baller da immer eine Zitronenscheibe rein und zwei bis drei Minzblätter. Und das schmeckt hervorragend, kann ich euch sehr empfehlen. Und pass auf, und jetzt kommt der ganzheitliche Ansatz von Krömer. Leo hat sich gewünscht, dass wir Insektenhotels aufbauen. Und die stehen draußen auf der Fensterbank. Ja, mein Schlafzimmer, also mein Balkon ist über ein großes Fenster mit meinem Schlafzimmer verbunden. Und die stehen quasi auf dem Fenstersims draußen. Zwei Insektenhotels, beziehungsweise eigentlich sind es Bienenhotels, weil das irgendwie für Bienen designt ist. Ihr kennt das mit diesen Löchern, ne? Und aufgrund der Minze ist für Wildbienen unglaublich interessant, wenn die blüht. In den letzten Jahren war immer mega viel auf meinem Balkon los an Bienen, an Schmetterlingen. Das heißt, die fahren da voll drauf ab. Und ich hab echt so ein Resort für Wildbienen bei mir irgendwie aufgebaut. Weil also die Insektenhotels sind bis zum letzten Bett ausgebucht, wenn ich das sagen darf. Das ist voll. Das heißt, ich habe super viele Wildbienen, die da sich's gemütlich gemacht haben. Die schlüpfen so nach und nach. Und haben dann irgendwie direkt vor der Haustür haben die diese wilde Minze, die sie abfeiern. Und manchmal gehe ich einfach raus und gib der einen oder anderen Biene High Five, stell die eine oder andere Rechnung, kriege auch ordentlich Trinkgeld. Die sind sehr großzügig, hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, dann habe ich noch ein Hochbeet, das klingt so viel, das sind alles nur kleine Hochbeete. Ich habe so eins, das kann man gar nicht Hochbeet nennen, das ist einfach ein großer, breiter Topf. Das ist, habe ich auch von Apple und Ei, glaube ich, bei eBay gekauft. Und da ist unten so ein Tank drin, dass man da Wasser einfüllen kann. Und da habe ich in den letzten Jahren immer Tomaten gezüchtet. Aber ich habe gemerkt, dass, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne, dass die Tomaten, dass ich die nicht so viel esse. Das heißt, ich habe dieses Jahr eine Gurke da reingeballert. Und die Gurke ist auch so abgegangen. Wir haben jetzt schon unsere dritte Gurke da rausgeholt. Ey, Leute, und eine Gurke aus dem eigenen Garten. Ihr denkt jetzt irgendwie an so eine Krüppelgurke, aber die sind richtig groß geworden, die Dinger. Also mindestens genauso groß wie die Gurken, die man im Handel kaufen kann. Aber die schmecken halt, das ist halt Next-Level-Shit, ne? Da ist halt irgendwie nicht da, aus dem eigenen Garten, Natur, ohne irgendwelche Hilfsmittel, schmeckt halt immer am besten. Und die haben wir schon königlich gegessen. Und ja, eine kleine Tomate haben wir auch, aber mit so Honigtomaten dieses Mal, weil Leo die so liebt und weil man die schön nebenbei essen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Mein Garten geht ab wie Schmitz Katze, mein Balkon. Soll noch mal einer sagen, ja, Balkon und so, da Christian, kann man ja eh nichts machen. Von wegen, ne? Also sitzen will ich da draußen eh nicht, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil irgendwie, der ganze, das sind alles mehr Familienhäuser, wo ich wohne. Und irgendwie, die sind so halbkreisförmig, das heißt, irgendwie, wenn du auf den Balkon gehst, gucken dir können 1000 Leute darüber zugucken. Und das ist so, wie soll ich sagen, so unpersönlich und es fühlt sich so an, als würdest du irgendwie so auf so einem Präsentierteller sitzen. Das heißt, da draußen sitzen, habe ich eh keinen Bock. Ja, von daher benutze ich das halt als, ja, blaue Oase, möchte ich sagen. die Wildbienen danken es mir, ja, weil wir haben ja Probleme mit Wildbienen. Und wir ernten auch noch ganz toll. Also, tolles Ding, Balkon-Idylle bei Krömer. Und jetzt in den Sommerferien pflegen wir das auch noch richtig schön. Macht richtig Bock, ihr Lieben. Dann gehen wir mal weg von meinem Balkon-Abenteuern und kommen zu einem Geheimtipp, den ich heute auch schon auf meinem Blog irgendwie niedergeschrieben habe, in einem kleinen Blog-Eintrag. Und zwar geht es um Dave the Diver. Dave the Diver wird der ein oder andere schon mal gehört haben, ist eigentlich ein relativ erfolgreiches Indie-Spiel, was so vor 2 Jahren rausgekommen ist. War mega erfolgreich, hat auch damals nicht viel gekostet, ich glaube 10 Euro oder so. War richtig günstig und das ist halt so eine Indie-Perle gewesen, ne? Das heißt, du zahlst wirklich wenig, hast unglaublich lange Spielspaß. Das Einzige, was wahrscheinlich den einen oder anderen nerven wird, ist so eine Pixel-Grafik, ne? Das sieht aus irgendwie wie so Zack McCracken auf dem C64 so ein bisschen. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Das gibt dem Spiel nochmal so einen besonderen Charme. Und das Spielprinzip ist einfach irgendwie, bist an einem See, hast da ein Sushi-Restaurant aufgemacht mit deinem Koch zusammen. Du tauchst jeden Tag und musst irgendwie Fische fangen und die Fische werden dann in deinem eigenen Sushi-Restaurant verkauft. Das heißt, du hast auf der einen Seite Action-Parts, nämlich irgendwie die Fische zu fangen, das ist teilweise nicht ganz einfach. Du hast da unterschiedlichste Hilfsmittel für, die du auch wechseln kannst. Und dann hast du diesen wirtschaftlichen Part beziehungsweise diesen Aufbaustrategie, weil du dein Restaurant mal weiter verbessern musst und du musst dann selber servieren und basierend auf dem Fisch, den du hast, dann Rezepte zusammenstellen. Also es ist echt ein tolles Spiel. Es ist langzeitmotivierend. Du hast auch noch ganz nebenbei läuft auch noch so eine super coole Storylines mit so einem Seevolk unter Wasser. Also es ist ein tolles Spiel. Leo und ich haben das mal angefangen. Da war er gar nicht so begeistert davon. Aber jetzt waren wir ja mit Pocopia durch und haben was Neues gesucht, da haben wir mal wieder reingeguckt und Leo war so gehuckt durch diese ganze Sache. Und dann haben wir es da durchgespielt, haben es sehr genossen. Also für ein Indie-Game hat das wirklich viel Content, finde ich persönlich. Und dann kam der Knaller und das ist eigentlich das, was ich euch erzählen will. Es gibt einen DLC dazu jetzt und der heißt In the Jungle und ist im Prinzip der zweite Teil des Spiels. Und du kriegst es auch wieder für einen Zehner. Und das ist so bemerkenswert, weil in dieser Zeit es ja eigentlich nur noch darum geht, dass große Spieleentwickler oder Publisher versuchen, irgendwie das Geld aus dir rauszupressen. Von daher ist sowas dann wieder, also wirklich eine willkommene Abwechslung in diesem Gaming-Business. Dass jemand nicht nur ein gutes Spiel hinlegt, sondern einfach sagt, ich mache jetzt einen DLC, der kostet nur 10 Euro. Und dann baller ich euch einfach einen zweiten Teil hin. Weil, also vom Umfang her ist das mindestens genauso lang wie das Grundspiel. Ein komplett neues Szenario. Das heißt, Dave und seine Leute gehen dann nach Afrika. Und da hast du auch wieder ein Restaurant. Es ist diesmal kein Sushi-Restaurant. Und du tauchst. Und man hat das Gefühl, dass sie viele Dinge, die im ersten Teil vielleicht noch nicht so hundertprozentig stimmig waren, im zweiten Teil geändert haben. Also es fühlt sich sehr danach an. Es sind viele Quality-of-Life-Änderungen drin. Also als hätten sie das Feedback der Community sich angehört und es geändert. Du hast auch jetzt irgendwie eine ganz andere Waffenauswahl. Das heißt, du deine es gibt ja immer, im ersten Teil war es so, du hattest so eine Harpune und eine Waffe und konntest zwischen den beiden wechseln. Und das war mal ein bisschen blöd, weil du dich immer nicht entscheiden konntest, ja, welche nehme ich denn nun? Und so weiter. Und im zweiten Teil ist es so, du hast die Harpune und eine Waffe, aber du kannst diese Waffe, kannst du halt wechseln. Das heißt, während des Fightes kannst du sagen, du hast so eine Netzkanone, wo du Fische, kleine Fische so ein Netz schießen kannst. Und dann hast du die. Und, oder du hast eine, so, kennt man aus dem ersten Teil mit dem Zielfernrohr. Und das Coole ist, du kannst die Waffen auch noch richtig skillen. Du hast einen Skillbaum für jede Waffe. Und musst da Materialien sammeln und kannst dann überlegen, in welche Richtung will ich gehen. Will ich mehr Schüsse haben? Will ich mehr Schaden machen? Will ich vielleicht noch ein Element dazu haben, wie zum Beispiel Blitz oder so? Und das ist so motivierend, weil du immer neue Waffen freischalten willst. Dazu wieder eine coole Storyline. Ich spoilere hier jetzt mal nix. Dazu wieder diese wirtschaftliche Ding. Dann super viele witzige und nette, das kennt man, der Humor von Daves großartig, witzige Nebenquests, wo es darum geht, irgendwie mit Leuten Freundschaften aufzubauen, dass sie in dein Restaurant kommen. Also dieses Spiel ist fantastisch, dieser sogenannte DLC, der eigentlich der zweite Teil ist. Und ich möchte solche Perlen halt hier im Podcast immer mal wieder erwähnen, weil ich persönlich finde, dass man sowas gar nicht genug abfeiern kann in dieser Zeit, wo es nur noch darum geht, irgendwie Gewinnmaximierung im Gaming zu betreiben und die Leute mit Mikrotransaktionen abzuzocken. Und dann hast du solche Lichtblicke, die irgendwie im Indie-Bereich dann sowas Tolles auf die Beine stellen und einfach sagen, ja gut, machen wir einfach einen zweiten Teil, den kriegt ihr für einen Zehner als DLC. Also es ist der absolute Wahnsinn, es ist fantastisch, es ist für mich ein absoluter Geheimtipp. Leo und ich sind jetzt in diesem Jungle-Dings mittendrin und wenn ich ihn abhole, fragt er mich, Papa, gehen wir heute wieder in den Dschungel? Also er hat unglaublich viel Spaß daran, ich kann es auch jedem empfehlen. Ich weiß aus dem Kopf nicht mal, ab wie vielen Jahren das ist. Weiß ich nicht, aber Leo ist 7 und da ist nichts Gruseliges drin. Und Fische fangen irgendwie, ja, okay, ne, mit einer Wumme oder so, aber das ist jetzt auch nicht blutig oder schlimm oder in irgendeiner Weise verstörend. Also für Leo ist das gar kein. Ich frage ihn, ob Mama irgendwie, wenn in der Quest irgendwas passiert, wo ich denke, ne, nicht, dass das irgendwie zu gruselig ist, sagt Papa, das ist doch nicht gruselig. Also, ne, wie gesagt, Leo ist 7 und er kann das gut spielen, hat unglaublich viel Spaß dabei. Also alle Papas und Mamas da draußen, die vielleicht mit ihren Kindern zocken wollen, aber nicht wissen, was, so, das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Es gibt quasi auf ganz vielen Plattformen, es gibt's auf dem PC, wir zocken es auf der Switch 2, weil PC und Maus ist noch nichts für Leo, das heißt, wir spielen es mit dem Controller, das geht super. Und ja, keine Ahnung, den 10 hat man übrig, denke ich. Und also wenn ihr was mit eurem Sohn oder eurer Tochter zum Zocken sucht, was man auf der Konsole spielen kann, ist Dave the Diver wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Tipp, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und ich persönlich erwische mich dabei, wie mich dieses diese ganzen AAA-Sachen gar nicht, also das wisst ihr ja schon länger, gar nicht mehr so abholen. Das heißt, meine Gaming-Aktivität beschränkt sich immer mehr darauf, dass ich wirklich nur Sachen mit Leo spiele und privat halt eigentlich so gut wie gar nicht mehr zocke, einfach weil mich die Spiele heutzutage alle so ein bisschen langweilen. Das habe ich auch schon 1000 Mal erzählt, wisst ihr. Ich habe jetzt die aktuelle Diablo-Season mal wieder angefangen, aber nicht, weil ich Bock drauf hatte, sondern aus Mangel an Alternativen und habe jetzt eine Woche gespielt. Bin mit der Saisonreise noch nicht mal durch, aber ja, tue mich wirklich aktuell sehr schwer, überhaupt weiter zu spielen. Und zocke eigentlich, wenn ich was zocke, irgendwie, ja, vielleicht mal so Mobile Game oder mit Leo halt Pokémon Go. Da ist ja jetzt diese Woche das Pokémon Go Fest, das heißt das größte Event des Jahres. Also wenn ihr den Podcast hört, ich nehme ihn jetzt heute Freitag auf. Das heißt, die breite Masse bekommt ihn Sonntag. Also ihr habt Zeit versetzt, wenn ich ihn aufnehme und veröffentliche. Sonntag habt ihr noch Zeit, könnt ihr noch mal eben schnell rausgehen und weil irgendwie es ohne Ende Raid-Content gibt, könnt ihr vielleicht nochmal Gas geben. Also so gut und so schnell kriegt ihr nie wieder gute und seltene Pokémon. Nur so als kleiner Tipp. Ich nehme mal ganz kurz einen Schluck von meiner Paulaner Spezi. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, zocken wird weniger. Immer weniger. Und ja. Ab und zu mal Mobile Game, wenn ich alleine bin, aber sonst eigentlich größtenteils nur noch mit Leo, wenn überhaupt, ne? Ja, dann, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Alexander Zverev ist im Wimbledon-Finale und ich überlege gerade, ich habe jetzt nicht die Presse dazu großartig gelesen. Ich habe es vorhin mit einem Auge verfolgt. Er hat im Halbfinale gegen den britischen Überraschungsqualifikanten, der bis ins Halbfinale geschafft hat und natürlich ein mega Publikumsliebling war, hat er ziemlich unaufgeregt und souverän das Finale erreicht. Das ist wirklich das Jahr des Alexander Zverev, das muss man sagen. French Open gewonnen, ja, so ein bisschen kontrovers, weil irgendwie alle richtig guten Leute vorher ausgeschieden sind oder nicht teilgenommen haben, haben viele geunkt. Finde ich, muss man immer nicht, weil er hat jetzt einen Grand Slam gewonnen, ob es irgendwie den Leuten passt oder nicht. Und er kann nichts dafür, dass irgendwie die Topspieler alle ausgeschieden sind, so von wegen. Und hat es jetzt gleich ins Wimbledon-Finale geschafft beim nächsten Grand Slam, was ja irgendwie für ihn spricht. Der hat wahrscheinlich einfach jetzt eine Menge Selbstvertrauen. Und da ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Und ja, jetzt wird er im Finale wirklich einen Kracher kriegen. Entweder Sinner oder Djokovic. Oder Sinner. Sinner heißt ja Sinner oder Sinner ist was anderes. Ist ja ein Österreich-Italiener. Ich glaube, offiziell Südtirol. Ich glaube, offiziell Italiener. Sinner. Und da hat gerade Sinner den ersten Satz gewonnen, also es wird vielleicht Sinner werden. Und ja, das ist natürlich dann ein Kracher. Das ist wahrscheinlich der aktuell beste Spieler der Welt. Das heißt, es kann sein, dass er dieses Wimbledon-Finale verliert. Aber wann war denn ein Deutscher das letzte Mal im Wimbledon-Finale? Das nach Boris Becker und Michael Stich. Das heißt, das ist 20, 30 Jahre her. Das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist eine tolle Leistung. Selbst wenn er verliert, ist das eine tolle Leistung. Man muss halt sagen, dass Alexander Zverev natürlich eine sehr kontroverse Person ist. Ihm hängen natürlich seine Missbrauchsvorwürfe immer hinterher. Irgendwie, ich glaube, es gab von mehreren Ex-Partnerinnen von ihm den Vorwurf, er hätte sie geschlagen oder so. Und das finde ich immer sehr schwierig, das in irgendeiner Weise zu beurteilen, weil beide Sachen. Ich weiß gar nicht genau, bevor ich jetzt das Falsches sage, aber ich meine, das habe ich mal recherchiert, nachdem es irgendwie nach dem French Open-Sieg so viel Hate gab und hat in beiden Fällen quasi gewonnen, beziehungsweise aus Mangel an Beweisen wurden sie eingestellt. Und ist natürlich jetzt schwierig. Wie verhält man sich da? Ne? Wenn so ein Vorwurf im Raum ist, dann tendiert man ja dazu zu sagen, irgendwie du Schwein, du hast Frauen geschlagen, irgendwie fahr zur Hölle. Das ist so ein natürlicher Reflex. Aber was macht man da jetzt irgendwie? Also sagt man jetzt, ja gut, ist abgewiesen, vor Gericht, hat nicht funktioniert, ist er jetzt offiziell freigesprochen, also er ist ja freigesprochen worden, ist er jetzt irgendwie von diesen Vorwürfen quasi gelöst? Sieht man ihn jetzt irgendwie als Alexander Zverev, den Tennisspieler, der irgendwie für Deutschland Grand-Slam-Turniere gewinnt? Oder sagt man, der Vorwurf reicht schon und Mangel an Beweisen, ja, das kann man halt auch nicht so richtig beweisen, von daher ist es jetzt trotzdem Schwein? Ich finde es unheimlich schwierig, da irgendwie, ja, mich richtig zu positionieren. Ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht einer irgendwie aus dem Tate-Universum sein, der dann immer sagt, ja, und Frauen beschuldigen Männer falsch und das sind eh alles Schlampen und die wollen nur Geld und so weiter. Das finde ich persönlich ekelhaft. Würde ich auch nie sagen, aber ich finde es wirklich schwierig, in so einer Situation bei einem deutschen Athleten, wo solche Vorwürfe im Raum stehen, also mich zu verhalten. Wisst ihr, was ich meine? Also was macht man denn jetzt? Irgendwie freut man sich für den? Oder sagt man, ja, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Also rein sportlich hat er natürlich ein bombastisches Jahr. Hat ja irgendwie gefühlt 100 Jahre gebraucht, um Grand Slam zu gewinnen. Hat es dieses Jahr geschafft. Galt so ein bisschen als der ewige Verlierer. Weil er immer irgendwie kurz vor dem Ziel irgendwie verloren hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn immer sehr sympathisch in Interviews. Und kommt auch hier aus der Gegend, das kommt aus Hamburg. Aber, ne, kontroverse Person. Ich erinnere mich an diese Sache während Corona, als er irgendwie ohne Maske feiern war, auch da. Also es gibt so ein paar Sachen in seiner Vergangenheit, wo man so sagt, Alex, musste das sein? Und wie gesagt, was diese ganzen Angelegenheiten mit irgendwie Frauen oder Partnerinnen schlagen, ja, die sind irgendwie nie so richtig vom Tisch, so, ne? Von daher, ich weiß gar nicht, wie ich mich da, also ich muss echt sagen, ich bin da so ein bisschen unentschlossen, auf welche Seite ich mich da stellen will, weil also mein Herz sagt irgendwie, ich feuer den an und freue mich für den, wenn der gewinnt irgendwie, weil ihr wisst ja, ich habe irgendwie 30 Jahre Tennis gespielt, auch im Leistungssportbereich irgendwie, ich vermisse es unglaublich, meine Knie sind so kaputt, ich werde in diesem Leben nie wieder Tennis spielen können, irgendwie zumindest nicht richtig, mit meinem Sohn vielleicht, und da bin ich natürlich geneigt zu sagen, ja, wir haben mal wieder irgendwie einen deutschen Grand-Slam-Sieger, der jetzt im Wimbledon-Finale steht, toll, aber auf der anderen Seite hast du immer dieses, ja, aber, ne, schwierig. Wo wir gerade bei schwierig sind, ihr Lieben, ich möchte noch ein, zwei Worte zum Fall Balogun sagen. Die Fußball-WM läuft, ich gucke jedes Spiel, ich genieße es immer noch, auch wenn die Deutschen ausgeschieden sind. Vielleicht war das nötig, irgendwie, um das nächste Chapter zu eröffnen. Was man so hört, sieht es ja ganz gut aus mit Jürgen Klopp. Ich halte den für einen hervorragenden Trainer, einen Menschen, wie heißt das, einen Menschenfänger. Das heißt, der mit seiner herzlichen Art auch es schafft, viele Menschen auf seine Seite zu ziehen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Allein schon, wenn man so ein bisschen verfolgt. Also ich weiß nicht, ob ihr über Magenta guckt oder nicht. Magenta war also unabsichtlich. Ihr wisst ja die Geschichte irgendwie, wie mir die Telekom Magenta untergejubelt hat. Aber jetzt bei der WM genieße ich es eigentlich, weil die Berichterstattung von Magenta halt Welten über ARD und ZDF ist, meiner persönlichen Erfahrung nach. Ich habe auch Spiele im ARD und ZDF geguckt, einfach weil ich auch auswärts geguckt habe, das ein oder andere Spiel. Und das ist ja wirklich ein Trauerspiel irgendwie. Und bei Magenta ist halt irgendwie Thomas Müller, Mats Hummels und eben jener Jürgen Klopp. Und es ist egal irgendwie, wo er steht, irgendwelche Leute kommen und umarmen ihn. Gestern nach dem Sieg der Franzosen kam Mbappé, hat ihn in den Arm genommen. Also, das ist Wahnsinn, also dieser Typ, der ist ja so beliebt. Und ich glaube, genauso was brauchen wir. Und er hat ja auch schon angekündigt, dass er nicht nur irgendwie neuer Trainer sein will, sondern die ganzen Strukturen auch verändern will. Und ich glaube, das würde den deutschen Fußball extrem gut tun. Auch mal gucken irgendwie, was die anderen Länder so machen, wo die uns irgendwie überlegen sind, wo die vor uns sind, um irgendwas aufzuholen. Was uns allgemein in Deutschland sehr gut tun würde, mal woanders zu gucken. Auch in anderen politischen Bereichen. Ja, da ist ja Deutschland teilweise so ein bisschen lernresistent in vielen Bereichen. Und ja, und deshalb abgehängt, ne? So, aber ja, egal, darum geht's jetzt nicht. Es geht um die Fußball-WM. Also ich gucke jedes Spiel, habe auch noch Spaß damit. Und habe mich, wie ihr alle, natürlich über den Fall Balogun echauffiert. Weil da einfach irgendwie, ja, ich meine, also ich glaube, dass es überhaupt niemanden mehr gibt auf der Welt, der widersprechen würde, wenn wir sagen würden, die FIFA ist korrupt, wie es nur geht. WM-Vergaben über, was weiß ich, Schmiergelder und so weiter. Weil, also ich meine, ganz, ganz ehrlich, also, oder sagen wir es mal, über finanzielle Zuwendungen. Weil also dass Länder wie Russland, wie Katar, wie jetzt Saudi-Arabien, wo es überhaupt keine Fußball-Fankultur gibt, solche Turniere zugesprochen bekommen. Also für wie dämlich und naiv halten sie die Leute? Also es ist eigentlich kein Geheimnis, dass die korrupt oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also gerne Leuten mit viel Geld Vorzüge einräumen, so. Und das haben sie in den USA auch gemacht, irgendwie der FIFA-Chef war ja schon einige Male sehr tief in dem Hintern vom US-Präsidenten. Ich erinnere nur irgendwie an die Präsentation für die WM, wo Trump dann rumgehampelt ist und Infantino dann irgendwie so eine Trump Make America Great Again Mütze auf hatte, also der ist ja ekelhaft und ihm dann auch noch den FIFA Friedenspreis überreicht haben hat, wo jetzt so die ersten Nationen sogar dagegen Protest eingelegt haben, unter anderem die fantastischen Norweger. Und dann irgendwie ein Amerikaner gesperrt ist, Balogun, Stürmer mit einer roten Karte. Und dann Trump auch noch das, als wäre es das Normalste auf der Welt, zugibt, ja, ich habe den FIFA-Präsidenten angerufen und dann wurde die Sperre aufgehoben. Und das natürlich eine Brandmauer oder eine rote Linie ist, die da überschritten wurde und natürlich eine Katastrophe für den Fußball ist und jeder auch weiß, dass das so ist und jetzt auch andere Länder versucht haben, das Sperren aufgehoben worden, wo komische Entscheidungen gefallen sind. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Schiedsrichterleistungen bei dieser WM sind eine totale Katastrophe meiner Ansicht nach. Ich erinnere nur an das Deutschlandspiel irgendwie. Ja, wir haben scheiße gespielt, aber wir haben eigentlich 2-1 gewonnen, weil das Tor niemals hätte abgepfiffen werden dürfen. Und da sind viele komische Entscheidungen gefallen. Ich bin eigentlich dafür, dass man mal aufhört, irgendwie Schiedsrichter aus aller Welt dafür zu benutzen, sondern wirklich irgendwie Profischiedsrichter einführt oder die Besten der Welt in den führenden Fußballnationen nimmt. Ich finde es problematisch, wenn so wichtige Spiele von, was weiß ich, irgendwelchen Nationen, Schiedsrichter aus irgendwelchen Nationen gepfiffen werden, die keine ernstzunehmende Fußballliga haben. So, wisst ihr, wie ich meine? Also, das fällt schon sehr auf, dass da sehr seltsame Entscheidungen von Schiedsrichtern getroffen werden, wo du das Gefühl hast, irgendwie, der kommt aus Burkina Faso oder sonst wo. No offense. So, Prost. Mm. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, Balogun und Trump, Infantino waren eine rote Linie, die überschritten wurde. Und ein furchtbares Signal für den Fußball. Aber eine Sache ist mir im Kopf hängen geblieben. Und zwar, dass die FIFA betont hat, dass, oder nicht die FIFA, dass irgendjemand gesagt hat, ich meine irgendein Pressesprecher oder so, dass es doch eine sinnvolle Entwicklung wäre, dass massive Fehlentscheidungen aufgehoben werden würden. Und also erstens, ich sehe das nicht als massive Fehlentscheidung, weil ich kann mich an die Zeitlupe erinnern und der Balogun steht mit gestreckten Beinen und offener Sohle auf der Wade irgendwie seines Gegenspielers. Und das ist nach der Regel rot. Also wo das eine massive Fehlentscheidung gewesen sein soll, kann ich nicht nachvollziehen. Aber, und das wurde auch immer betont, das hat auch zum Beispiel Kloppo gesagt, ja, es ist nun mal so, wer rot kriegt, ist gesperrt. Und das mussten wir alle mal mitmachen, dass irgendwie irgendwas, was vermeintlich eigentlich keine rote Karte gewesen wäre, irgendwie dann trotzdem ein, zwei Spiele Sperre hinter sich gezogen hat, das ist normal und das war schon immer so und das muss so beibehalten werden und so weiter. Und da würde ich ehrlich gesagt widersprechen. Also als Werder-Fan, der in den letzten Jahren schon die ein oder andere komische Entscheidung miterlebt hat, ich erinnere da an dieses eine Spiel, wo der Schiedsrichter kurz vor Schluss 3 rote Karten an Werder-Spieler oder waren es 2 und eine an unseren Trainer gezeigt hat, damals noch wie heißt er? Ich habe den Namen schon vergessen. dem Ex-Leipziger Trainer. Das ist auch übrigens Skandal, dass nach der Saison der rausgeschmissen wird. Und wo ich dann gesagt habe, wie kann nach solchen Desasterentscheidungen dann auch noch eine Sperre folgen? Ich finde schon, dass der Fußball irgendwie mal von diesem Jahr, aber es war schon immer so, wegtreten könnte und sagen, wenn es unberechtigte rote oder gelbe Karten gibt, die Sperre nach sich ziehen, darf man Protest einlegen und der wird dann auch vernünftig geprüft. Weil jetzt werden einige sagen, ja, das ist doch schon so und so weiter. Ja, aber also, das ist teilweise so. Also, es kann Widerspruch eingelegt werden, der wird aber in der Regel zu 95% wird der abgeschmettert und es ist oft so, dass selbst bei klaren Sachen, wo man sagt, das ist niemals eine gelbe oder eine rote Karte, dass dann trotzdem entschieden wird, ja, aber es ist Tatsachenentscheidung, ja, da, ja, da. Und das finde ich persönlich eine Sache, über die man mal nachdenken sollte, ehrlich gesagt. Weil, also, wie viele Leute da draußen, jetzt, wenn ihr nur auf euren eigenen Fußballverein euch konzentriert, denkt mal irgendwie an die letzten 1-2 Saisons, wo eure Spieler schmerzhafte gelbe Karten oder Platzverweise bekommen haben, wo ihr sagen würdet, ja, also, sorry, aber wenn du dir das in Zeitlupe anguckst, dann ist das eine eindeutige Fehlentscheidung. Da darf man doch mal drüber sprechen. Tatsachenentscheidung hin oder her, dann ist der für das Spiel halt raus, aber das kann dann auch nicht auch noch 2 Spiele Sperre nach sich ziehen. Also das finde ich grundsätzlich eigentlich eine gute Idee, da mal drüber nachzudenken, zu sagen, ja, ich meine, die FIFA hat doch sonst nichts zu tun während so eines Turnier, das ist ja komplett vorher durchorganisiert, klar, müssen die ein paar Sachen machen, aber die haben doch bestimmt genug Manpower bei der Kohle, die einnehmen, so eine Kommission festzulegen, die sich solche Sachen anguckt. Finde ich jetzt persönlich, in der aktuellen Zeit, also es wird Zeit, dass der Fußball danach zieht. Weil, also gemessen an anderen Sportarten, finde ich persönlich, ist Fußball immer noch der Sport mit den meisten Fehlentscheidungen, trotz VAR. Durch VAR ist natürlich vieles also besser geworden, ne? Auch wenn alle VAR und macht den Fußball schlecht, da tut er halt nicht. Er macht ihn gerechter. Aber auch da sind natürlich immer wieder Dinge, wo du sagst, ja, warum hat sich da der VAR nicht gemeldet, beziehungsweise warum hat sich der VAR denn gemeldet? Ne, also bei Deutschland-Tour gegen Paraguay, das ist ja keine klare Fehlentscheidung, ganz im Gegenteil, ne, der lässt das Tor, VAR meldet sich, sagt, ja, Moment mal, er hat ihn leicht berührt, beziehungsweise eigentlich läuft der Torwart ja in Anton rein, so, ne, wisst ihr, wie ich meine, also, ja, das finde ich grundsätzlich nicht schlecht, im Fall der USA ist es natürlich ein scheiß Witz, weil Balogun, dass das keine klare Fehlentscheidung ist und er hätte gesperrt werden müssen. Dann, meine Lieben, ganz kurzer Hinweis. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, irgendwie Gaming und so weiter für den alten Krömer. Nächsten Freitag, genau in einer Woche, startet die neue Torchlight-Season. Und ja, da freue ich mich drauf. Weil ich denke, ja, mal wieder Torchlight spielen und dann, ja. Da, also, bei Torchlight ist das Problem, die lassen sich immer sehr, sehr viel einfallen für jede neue Season. Also ganz im Gegensatz zu Diablo gibt es dann immer eine neue Klasse oder eine neue Klassenskillung. Es gibt eine coole Season-Mechanik, es gibt viel Content. Das Problem an Torchlight ist nur, dass die seit dem Release vor, keine Ahnung, 8 bis 10 Jahren, als das Ding rauskam, haben die halt, also von der reinen Kampagne, nichts verändert. Ne? Die machen schon relativ viel, die haben irgendwie die komplette Engine neu gemacht. Ne? Das heißt, das sieht alles viel besser aus jetzt, aber der Content ist halt zu 100% derselbe oder der gleiche. Weil, ja, das wäre mal so ein Wunsch für mich, dass die mal sagen würden, ja, Leute, ihr habt jetzt 10 Jahre oder 8 Jahre unseren immer dieselbe Kampagne gespielt, wir machen jetzt mal irgendwas Neues da. So, das wäre der nächste Step. Also, ich habe Bock auf die neue Torchlight-Season, aber wie ich mich kenne, spiele ich irgendwie maximal eine Woche und dann habe ich wieder keinen Bock mehr, weil es schon irgendwie immer dasselbe ist. Was natürlich bei einem Hack'n'Slayer auch nicht ausbleibt. Und die neue Klasse zu spielen macht immer Spaß, irgendwie bis Max-Level. Und dann, wenn der Grind anfängt, denkst du auch, irgendwie, ja, reicht jetzt auch. Aber ja, mangels Alternativen, ne? Werde ich reingucken. Wie heißt die neue, warte mal, die neue Season heißt nicht irgendwas mit Undead, sondern Revive, irgendwie so. Gibt auch schon ein Intro und so. Also, könnte wieder ganz witzig werden, aber das ist nichts Langfristiges, ne? Da bist du in 2 Tagen, bis einer Woche bist du durch damit irgendwie. Dann grindest du noch ein bisschen und dann ist das Thema schon wieder erledigt. Also ja, das wird also keine lange Sache werden. Aber mal reingucken lohnt sich. Ich freue mich irgendwie drauf. Zumindest Vorfreude ist ja die schönste Freude, das wisst ihr ja. Prost. Ja, also für alle, die das Spiel auch lieben, so wie ich. Oder liebten. Oder lieben, aber es immer weniger tun, weil es immer dasselbe ist. Guckt mal rein, wenn ihr Bock habt. Ist ja free to play. Deine Lieben, ganz zum Schluss, ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen Serien zu gucken, gucke mit sehr großer Freude die neue House of the Dragon Staffel, die ersten 2 Folgen waren bombastisch, die 3. war so ein bisschen slow, nicht schlecht, aber da ist nicht so viel passiert eigentlich, während in den ersten 2 Folgen der 3. Staffel halt richtig Rambazamba war. Und ja, also ich fand die 2. Staffel ja auch nicht schlecht. Viele fanden die ja scheiße im Vergleich zur 1. Ich fand die ja beide gut. Dementsprechend groß habe ich dann auch die ersten Folgen der 3. Staffel abgefeiert. Gibt wieder 8 Folgen, wie jedes Mal. Nur falls ihr gar nicht mitbekommen habt, dass die läuft, warte mal, man kriegt sie bei HBO Max und man kriegt sie bei Sky. Ist gerade auch noch die Rechte dafür. Und da ich ja irgendwie 1 Jahr Sky abonniert habe, alles für 25 € im Monat, kann ich das schön gucken. Und ja, ich lächze ja nach jeglichem Game of Thrones-Content, von daher finde ich es richtig gut. Nebenbei habe ich gestern auch, weil es gibt ja immer nur 1 Folge pro Woche, habe ich auch angefangen, die letzte The Boys-Staffel zu gucken, weil ich die bisher noch nicht geguckt habe, weil ich jetzt in der Schulzeit einfach überhaupt nicht dazu gekommen bin, weil ich so viele andere Sachen zu tun hatte. Und einfach mal das dahin geschoben habe, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, und das habe ich ja jetzt. Und hab jetzt 3 Folgen geguckt und bin wieder sehr begeistert von The Boys. Es ist halt was, ist halt ein besonderer Humor. Also halt, keine Ahnung, der typische Boys-Humor, ne? Also sehr deftig, ne? Sehr brutal. Aber irgendwie was komplett anderes. Ich finde auch gut, wie sie die letzte Staffel so aufgezogen haben. Jetzt nach 3 Folgen geht das ja schon in Richtung. Sie haben natürlich diese ganze, sagen wir mal, finale, also ja gut, ich habe ich Spoiler lassen im Internet, ne, auf Social Media gab es das Finale sehr oft zu sehen. Das heißt, ich weiß ungefähr, wie es ausgeht. Aber dieser ganze Arc, irgendwie, wir wollen jetzt endlich Homelander aufhalten, der zieht sich jetzt auch schon über gefühlt drei Staffeln, ne? Also es war auch gut, dass das jetzt die letzte Staffel ist und dann auch vorbei ist. Weil, also, ne, also was wollten sie noch machen, ne? Aber so, also wie gesagt, es ist nicht schlecht. Irgendwie ist es natürlich nicht der Hype wie in den ersten drei Staffeln, wo alles neu war, wo alles anders war. Quasi eine Persiflage auf alle Superhelden-Serien, einfach mal komplett anders. Und in der ersten, oh, warte mal, mein Siri ist angesprungen. Habe ich gerade Siri gesagt? Why? Why? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie in den ersten zwei Folgen passiert schon so viel. Auch eine wichtige Figur stirbt schon. Also, will nicht spoilern, aber falls ihr so wie ich bisher noch nicht reingeguckt habt, macht es mal. Ich finde, so eine Serie, die man so verfolgt hat und auch so geliebt hat, über die Zeit, der muss man auch irgendwie zu Ende gucken. Also, The Boys Staffel 5. Ansonsten habe ich so ein bisschen auf Dennis' Empfehlung im letzten Herrenspielzimmer gehört und habe mir irgendwie zwei Apple-Serien angeguckt. Irgendwas mit Bay, so eine Gruselserie. Ich weiß, hab ich den Namen schon vergessen. Man kann ja immer die erste Folge kostenlos gucken, ohne es zu abonnieren. Die haben mich beide überhaupt nicht abgeholt. Auch dieses Sugar nicht. Aber ich habe auch nur eine Folge geguckt. Von daher muss ich vielleicht da noch mal mehr gucken. Aber ja, ich gucke jetzt erstmal The Boys durch und dann schaue ich mal. Ich bin jetzt auch niemand, der den ganzen Tag irgendwie Serien binget, sondern ich gucke irgendwie zum Einschlafen dann immer noch ein, zwei Folgen und das ist dann noch gut. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal The Boys und dann gucke ich mal, was mir noch sonst so über den Weg läuft. Und wollte euch einfach nur sagen, irgendwie, The Boys, die letzte Staffel ist total solide, kann man auf jeden Fall gucken. Und House of the Dragons sowieso. Und ja, Game of Thrones Content ist immer geil. Ja, ihr Lieben. Und damit sind wir durch für diese Woche. Ganz kurz, falls ihr irgendwie vorgespult habt, jetzt zum Ende oder so und Sachen geskippt habt, nächste Woche gibt's wieder Herrenspielzimmer, diese Woche nicht, weil irgendwie Fußball heute Abend läuft und wir gestern nicht aufnehmen konnten, weil Leo da war. Nächste Woche ist Jan Theissen da, er hat schon zugesagt, wir sind verabredet, nächsten Donnerstag 21 Uhr, das heißt, da kommt das Herrenspielzimmer so wie immer. Und ansonsten versuche ich für die Woche drauf Onkel Barlow zu bekommen, sodass ihr auch in den Sommerferien oder im Sommer nicht auf eure wöchentliche Podcast-Dröhnung verzichten müsst. Und ja, ansonsten habe ich euch auch gar nichts Großes zu erzählen. Wir sammeln immer noch Pokémon und Leo freut sich immer irgendwie, wenn er Packs aufmachen kann. Ey, wir haben diese Woche eine Karte, die 50 Euro wert ist, gezogen. Und Leo ist tanzend durch meine Wohnung gelaufen und hat wir sind reich gerufen. Es war so schön. Er war so glücklich mit dieser Karte. Und ja, ja, ist toll. Was würde ich nur ohne meinen Sohn machen, ne? Kinder, echt ganz ehrlich. Die werten das Leben so auf und ja, darf ich euch mal ein Geheimnis verraten? Je älter Leo wird, desto mehr Angst habe ich irgendwie davor, wenn er, habe ich auch, glaube ich, schon oft erzählt, ne? Wenn er irgendwie gar keinen Bock mehr auf seinen Vater hat, wenn er irgendwie mit seinen Freunden abhängen will, weil irgendwie, da würde mir wirklich massiv was fehlen, weil das so gefühlt einfach die schönste Zeit ist jetzt, ne? Weil wir so viele schöne Sachen zusammen machen. Wir wollen im Sommer noch Tennis zusammen spielen. Also wie gesagt, ich kann ja nicht, aber ne, so ein bisschen die Bälle zu werfen oder zu spielen kriege ich ja hin. Wir wollen irgendwie uns so einen Golf-Schnupperkurs angucken. Die bieten die ja für Kinder an. Und das, ja, also ich bin froh, dass ich meinen Sohn hab. Der bringt so viel Freude in mein Leben. Und in diesem Moment klingelt auch mein Telefon. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Von daher, ihr Lieben, schöne Woche wünsche ich euch bei dem guten Wetter. Es soll jetzt wieder warm werden und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Herrenspielzimmer. Macht es gut, danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.